herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch Theologisch Kirche. Ich sehe Kaya Kaiser und Michael Herbst. Hallo ihr zwei.
Hallihallo. Hallo.
Und ich freue mich, dass ich euch auch noch hören kann, nicht nur sehen. Wir sind mitten in der Staffel zum Thema Mission. Wir haben uns letzte Folge schon mit der Geschichte der Mission beschäftigt, so ein bisschen zurückgeschaut und vorletzte Folge auch schon. Und jetzt, Michael, würde ich gerne mal von dir hören. Mission ist ja etwas, was die Kirche betrifft, die sich da immer wieder positioniert hat, immer wieder aktiv wurde, aber in der Wissenschaft wurde sich auch irgendwann dann mal mit der Mission beschäftigt. Wann fing das an und wie hat man das damals gesehen?
Na, das mit dem Anfang ist gar nicht so einfach zu sagen, weil ein Nachdenken über das, was man da tat, gibt es natürlich sehr viel länger als jetzt ausgesprochene Lehrbücher und wissenschaftliche Ausarbeitungen. Aber ein ganz wichtiger Wendepunkt für die Mission als Missionswissenschaft ist sicherlich Gustav Warneck. Warneck lebte von 1834 bis 1910. Er hat in Halle an der Saale Missionswissenschaft auch gelehrt und er hat in den frühen 1890er Jahren 3 Bände einer Missionstheologie veröffentlicht, eine evangelische Missionslehre, Band 1, 1892. Und wenn man da die Seite 1 aufschlägt, Band 1, Seite 1, Gustav Warneck, dann findet man eine Definition von Mission, die bemerkenswert ist. Und sie ist für uns vielleicht auch wichtig, weil man daran sehen kann, wie sehr wir uns heute auch in eine andere Richtung bewegt haben. Also Warneck definiert so, ich zitiere ihn mal: Unter christlicher Mission verstehen wir die gesamte, auf die Pflanzung und Organisation der christlichen Kirche unter Nichtchristen gerichtete Tätigkeit der Christenheit. Diese Tätigkeit trägt den Namen Mission, weil sie auf einen Sendungsauftrag des Hauptes der christlichen Kirche beruht, durch Sendboten, Apostel und Missionare ausgeführt wird und ihr Ziel erreicht hat, sobald Sendung nicht mehr nötig ist. Das ist ganz schön komplex, aber dann doch im Kern sehr klar. Mission ist eine Tätigkeit der Kirche. Sie geschieht unter Nichtchristen. Ihr Ziel ist die Pflanzung und Organisation einer neuen Kirche. Und wenn das passiert ist, ist fertig. Mission geschieht also, um es nochmal zu vereinfachen, von hier nach dort. Und das hieß zu Warnecks Zeiten, aus dem Norden und aus dem Westen in den Süden der Welt. Ihr Ziel ist die Gründung neuer Kirchen und sie ist temporär. Ihre Arbeit ist irgendwann erledigt, die Missionare ziehen weiter und das war's dann. Und das ist eine sehr prominente und sehr nachhaltig wirksame Definition von Mission am Ende des 19. Jahrhunderts.
Also im Klartext, die Gemeinden, die im, wo hast du gesagt, von Osten und Westen her da geblieben sind, in Anführungszeichen, nicht in den Süden sind, die haben andere Arbeit als Mission gemacht. Das ist ja nicht Mission.
Nein, der Warneck wird sogar sagen, alles, was wir in unserer ersten Folge bei Wichern gesagt haben, die innere Mission, die Mission, die bei uns im Land passiert, diakonisch und evangelistisch, nein, sagt Warneck, das ist keine Mission. Bringt mir den Begriff nicht durcheinander. Das ist was anderes. Das ist meinetwegen Diakonie, Wohltätigkeit, Evangelisation, bababa. Aber nennt das bloß nicht Mission. Mission ist immer raus von hier nach dort und dann wieder weg.
Ich würde ihn ja jetzt gerne fragen, was genau er dann unter Nichtchristen versteht und bis wie viele das sein müssen, damit das als Mission zählt oder nicht. Aber ja.
Das ist zu der Zeit tatsächlich noch etwas einfacher, weil man eben wusste, dass in vielen Ländern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas die Zahl der Getauften und der einer kirchlichen Organisation Angehörigen sehr gering war und die meisten Menschen, die dort lebten, eben anderen Glaubensrichtungen und Religionen anhingen. Also von daher war das noch einfacher als in so einer volkskirchlichen Situation wie bei uns, wo im Prinzip lange Zeit die meisten doch irgendwie dazugehörten und nur Menschen wie Wichern darin ein Problem sahen, dass nicht alle auch wirklich mit innerer Überzeugung dazugehörten.
Wenn ich jetzt an Südamerika denke, an Afrika heute, dann habe ich da auch eine große Anzahl an Christen vor Augen. Und im 19. Jahrhundert war das noch nicht so, wie du jetzt eben gesagt hast, Michael. Und da kann ich dann auch verstehen, wenn er sagt, okay, Mission ist dieses nach außen schicken. Und ich kenne jetzt zum Beispiel die Basler Mission, die ja damals für diese Zeit im 19. Jahrhundert überraschend global agiert hat. Und das war ja ein Phänomen. Also das war so erkennbar, okay, das ist was Außergewöhnliches, dass wir Menschen wegschicken, dass die eben diese Sachen machen, die der, wer ist der, Gustav Warneck erwähnt hat, dass ich nachvollziehen kann, wenn er sagt, okay, ich brauche einen bestimmten Begriff für dieses Phänomen, dass wir so viele Menschen, jetzt also so viele Christen rausschicken in die Welt.
Genau. Das ist die Idee. Und wenn du das auf heute beziehst, muss man sagen, heute haben sich die Verhältnisse ja geradezu umgekehrt. Ja, wir haben eine wachsende Christenheit in Asien, in Teilen Afrikas, in Teilen Lateinamerikas. Und wir haben ja schon oft hier darüber gesprochen, bei uns ist es eher andersherum, sodass es tatsächlich auch den Begriff der Reverse Mission gibt, der umgekehrten Mission, dass heute Christinnen und Christen auch aus Afrika zum Beispiel, die nach Deutschland kommen, hier leben, Gemeinden gründen, sagen, wir tragen jetzt das Evangelium wieder zurück, dahin, von wo aus wir es einmal empfangen haben und bringen es euch wieder. Ihr habt es vergessen, wir müssen es euch nochmal wiederbringen. Das nennt man dann Reverse Mission.
Ja.
Gab es noch andere, die auch versucht haben, sowas zu definieren wie Warneck in der Zeit? Oder war er da allein auf weiter Flur? Wie sah das da aus?
Naja, auf weiter Flur war er sicherlich nicht allein. Ihr habt eben die Basler Mission genannt. Es gibt zahllose Missionsgesellschaften, die in der Zeit entstehen. Die Leipziger Mission, die Rheinische Mission, die Hermannsburger Mission und andere. Und auch die Definitionen nehmen überhand. Also Warneck war eine sehr prominente. Aber es herrscht vor allen Dingen ein gewaltiger Optimismus. Also wir sind ja um die Wende zum 20. Jahrhundert, zwischen 1990 und vielleicht 1920. Und da findet auch die erste Weltmissionskonferenz statt in Edinburgh 1910. Und die Stimmung dieser Zeit, die kann man etwa bei einem Wort von John Mott, der eine große Rolle in Edinburgh spielte, spüren. Und darin steckt auch eine Art Definition von Mission. John Mott hat gesagt, unsere Hoffnung ist, dass bevor wir unsere Augen im Tod schließen, also sehr getragen und ernsthaft, unsere Hoffnung ist, dass bevor wir unsere Augen im Tod schließen, alle Völker der Erde Gelegenheit gefunden haben, den lebendigen Herrn Christus zu kennen und zu erwarten. Und hier kommt was Neues rein. Da sagt nicht nur einer, Mission ist Gründung von neuen Kirchen, sondern hier sagt einer, die Hoffnung ist alle Völker. Also es wird hier nochmal so der Spirit von Matthäus 28 aufgegriffen, alle Völker zu Jüngern machen. Und John Mott sagt, das schaffen wir, und zwar jetzt nicht irgendwann, sondern unsere Generation. Bevor wir unsere Augen im Tod schließen, wird das passiert sein, alle Völker. Das ist so ein bisschen ein spätes Zeichen dieser gewaltigen Entwicklungshoffnungen des 19. Jahrhunderts. Jetzt packen wir es endlich. Das 20. Jahrhundert wird dann eine ganz andere Stimmung am Ende haben. Aber hier herrscht noch so dieser große Optimismus, wir kriegen es hin.
Und darf ich mir das ökumenisch vorstellen? Du hast jetzt eben ja schon gesagt, das von Warneck war evangelisch, war auf der Weltmissionskonferenz das ökumenisch oder wie sieht das aus?
Nein, die Weltmissionskonferenz ist protestantisch. Gleichwohl kann man natürlich und muss man sagen, gibt es parallel in der katholischen und auch in der orthodoxen Kirche missionarische Bewegungen, missionarische Werke und einen starken missionarischen Spirit. Die Gründungen von jungen Kirchen, wie man das damals nannte, geschieht nicht nur evangelisch, passiert genauso gut katholisch und auch orthodox.
In der Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, also auch diese erste Weltmissionskonferenz, gibt es auch das Phänomen der Kolonialisierung. Und da ist ja eine ähnliche Bewegung wahrnehmbar, dass Leute sagen, wir haben etwas, also eine Kultur, und das wollen wir anderen bringen. Und deswegen kolonialisieren wir sie und wir wollen auch deren Bodenschätze haben und Ressourcen und so weiter. Wie schätzt du die Verbindung ein von Mission und Kolonialisierung? War das ein Miteinander, war das ein Nebeneinander, war das ein Gegeneinander?
Es war in den seltensten Fällen ein Gegeneinander, es war in den meisten Fällen ein Miteinander und daran haben wir bis heute zu knacken. Wir werden ja noch eine eigene Folge dazu auch machen mit einem neuen Buch, das dazu erschienen ist. Aber jetzt mal für heute, das ist vielleicht einer der tragischsten Aspekte des Missionsthemas. Wir haben ja über die Probleme des Missionsbegriffs immer schon mal am Rande gesprochen, dass er uns eher schwierig erscheint, manchen sogar ausgesprochen unsympathisch. Und ein Grund dafür ist diese enge Verquickung der weltmissionarischen Aktivitäten der Kirchen mit den Kolonisationsbemühungen der europäischen Nationen. Also der Unterwerfung etwa des afrikanischen Kontinentes, der Aufteilung der Gebiete unter die Hoheit der europäischen Großmächte, der Ausbeutung der Bodenschätze, der Unterdrückung und Unterwerfung der Menschen in diesen kolonialen Gebieten, von denen sich dann ja Afrika bis heute nicht erholt hat und Befreiungsbewegungen erst in den 1950er und 60er Jahren eine Auflösung dieser kolonialen Bindungen gebracht haben. Aber der Schaden, der in diesen Ländern erzeugt worden ist und die Nebenwirkung, die Beschädigung des christlichen Missionsbegriffs, wenn nicht des christlichen Glaubens überhaupt, das darf man gar nicht, kann man gar nicht überschätzen.
Das ist ja, also würde ich sagen, aus allen Diskussionen, die man so über das Thema führt, ist ja gerade dieser Negativaspekt von der Kolonialisierung echt so das Argument, dieser Vernichtungsschlag schlechthin gegen Missionstätigkeiten in jeglicher Form. Gibt es da auch andere Perspektiven drauf? Was kann man da vielleicht auch noch erwidern, wenn man in solchen Diskussionen steckt? Ja.
Ja, als erstes muss man es ernst nehmen und sagen, wenn wir überhaupt heute nochmal über Mission nachdenken und diese Mission nicht nur als sozusagen einen innerdeutschen Prozess verstehen, bei dem man Menschen, die dem Glauben fernstehen, versucht, wieder anzusprechen, sondern wenn man es auf die Welt bezogen denkt, dann muss man aus dieser Zeit lernen und vollkommen anders anfassen.
Auf jeden Fall.
Das müssen wir auch nochmal besprechen, das ist eine eigene Folge. Was mir bei dem Thema, wo wir jetzt sind, auch bei dem historischen Blick wichtig ist, ist, dass man nun nicht sozusagen von der falschen Seite vom Pferd fällt und sagt, weil das alles so schwierig war, weil Mission so sehr mit Kolonialismus verquickt war, ist das ganze Ding komplett gescheitert und kann eigentlich nur komplett abgelehnt werden. Was man dann nämlich wieder macht, ist, dass man afrikanische Stimmen nicht ernst nimmt, die sich selber dazu äußern und die keineswegs auf die Idee kämen zu sagen, ach, Kolonialisierung, das war alles gar nicht so schlimm, sondern die sehr kritisch auf diese politische Verquickung gucken und dann sagen, ah, und dann gibt es trotzdem noch was anderes zu erzählen. Und jemand, der das getan hat, ist der afrikanische Christ und Theologe Lamin Sané, der sowohl in Yale als auch in Cambridge lehrt, ein Konvertit ist aus dem Islam, als junger Mann zum christlichen Glauben gefunden hat, Katholik wurde, später Berater des Vatikan in Fragen der Mission gewesen ist und der einmal zu einem Vortrag auch in Greifswald war. Und da habe ich ihn kennengelernt. Und es hat mich wahnsinnig beeindruckt, dass er zum Thema Mission zwei andere Gedanken noch hatte. Also, dass das kritisch zu sehen ist mit der Kolonialisierung, dass das eine schlimme Geschichte ist, keine Frage. Aber dann sagte er, mitten in dieser schlimmen Geschichte sind wir trotzdem als afrikanische Christinnen und Christen so froh, dass wir das Evangelium gehört haben, dass wir die befreiende Botschaft von Christus empfangen haben. Wir hätten sie gerne anders, auf eine andere Weise empfangen, aber dass wir sie empfangen haben, das würden wir doch auf keinen Fall zurückdrehen und verneinen wollen. Und dann sagt er, die große Gabe des christlichen Glaubens ist es, dass er in der Lage ist, sich in alle Sprachen der Welt zu übersetzen. Also der christliche Glaube kann Deutsch, der christliche Glaube kann aber eben auch Französisch und er kann Swahili. Und er kann Koreanisch und er kann peruanisches Spanisch. Er kann das alles lernen. Und das Spannende an dem Gedanken ist, wenn der christliche Glaube in der Lage ist, sich in jede Sprache der Welt hinein zu übersetzen, dann ist er auch in der Lage, eine ganz und gar inkulturierte, einheimische Gestalt anzunehmen. Also zum Beispiel als christlicher Glaube klar identifiziert, aber in einer ganz und gar afrikanischen Version. Definitiv christlich, aber eben afrikanisch. Und damit ist koloniale Enteignung nicht zwangsläufig das Schicksal von Mission, sondern es kann eben Mission auch dazu führen, dass dieser Glaube sich so in den Boden einer Kultur hinein verwurzelt, dass er eine ganz eigene kontextuelle Gestalt annimmt. Und darüber haben wir auch schon mal ein paar Mal gesprochen im Podcast, wie Kontextualisierung im christlichen Glauben geschieht. Und das ist sozusagen die Gegenidee. Ja, es gibt jemanden, der uns bekannt gemacht hat mit dem Evangelium, aber dann hat dieses Evangelium selber sich in unserer Kultur verwurzelt und wir haben eine Form gefunden, als Afrikanerinnen und Afrikaner mit unserer Kultur, mit den Gaben und Grenzen unserer Herkunft, christlichen Glauben auszudrücken, zu leben und wiederum weiterzugeben. Da deutet sich etwas von dem an, was eine postkoloniale, eine nachkolonialistische Weise von Mission sein könnte, über die wir aber nochmal sprechen werden. Mir ist hier nur wichtig gewesen, so definitiv christkritisch wir diese missionsgeschichtlichen Aspekte zu betrachten haben, so gibt es dennoch auch diese anderen Stimmen, die das nicht harmlos nennen, was da passiert ist, die aber sagen, und trotzdem, wir sind so froh, wir haben das Evangelium kennenlernen dürfen.
Ich gehe weiter zu einem anderen wichtigen Punkt in der Missionsgeschichte. Und zwar gab es 1952, wenn ich richtig weiß, war da noch keiner von uns auf der Welt. Na, Michael?
Das weißt du richtig. So alt bin ich nun doch auch wieder noch nicht.
Da gab es die Weltmissionskonferenz in Villingen. Und da wurde der Missio Dei-Begriff ganz wichtig für den Diskurs rund um Mission und prägt das bis heute. Michael, was war da passiert? Wie kam das zustande?
Da muss man zwei Dinge zu sagen. Das eine ist der große Optimismus, den wir eben schon mal bei John Mott gespürt haben. Ja, jetzt wird bis Ende unserer Lebenszeit wird irgendwie die ganze Welt vom Evangelium gehört haben und da entstehen überall neue Kirchen und das wird ganz wunderbar. Dieser Optimismus war schon lange verflogen. Und man merkte auch im Verhältnis der, jetzt sage ich mal, alten europäischen Kirchen zu den jungen afrikanischen Kirchen zum Beispiel, da schlichen sich doch deutliche Konflikte ein, weil die afrikanischen Kirchen nun doch allmählich nicht mehr die jungen Kirchen sein wollten, die sozusagen am Gängelband der europäischen Kirchen liefen. Der Missionsbegriff geriet wirklich in eine ganz kritische Phase. Karl Barth hat schon in den 1930er Jahren neue Gedanken zum Thema Mission entwickelt und der Kernpunkt war, Warneck irrt an einem bestimmten Punkt, in dem er nämlich sagt, Mission, das ist eine Sache, die von der Kirche ausgeht. Und Karl Barth sagte schon, nein, Mission ist Gottes Handeln. Und das ist nun der Kernbegriff, der rund um Villingen 1952 sich entwickelt und der bis heute eine ganz erstaunliche Karriere hat. Er wurde zu einem Konsensbegriff weltweit, interkonfessionell, auch zwischen rechten und linken Auffassungen, wenn man es mal so plakativ sagen darf, nämlich Missio Dei, die Mission Gottes. Und der Kernpunkt dieser Idee von Mission ist, Mission ist nicht etwas, was sich die Kirche ausgedacht hat, womit die Kirche Propaganda betreibt, sondern Mission ist ein Tun Gottes, ist ein Tun, das seinen Ursprung im dreieinigen Gott hat. Und die darüber sprechen, machen meistens als erstes darauf aufmerksam, dass bis ins 16. Jahrhundert hinein Mission überhaupt kein Begriff ist für eine Tätigkeit der Kirche, sondern, jetzt wird es ein bisschen steil und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer schalten nicht sofort ab, wenn ich das jetzt sage, es ist ein Begriff aus der Trinitätslehre, also aus der Idee von der Dreieinigkeit Gottes. Und wieso kommt da Mission vor? Weil Mission sozusagen ein Geschehen zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist ist. Und das kennen wir, wenn wir jetzt ein bisschen nachgraben, weil wir auch in der Bibel schon lesen, der Vater sandte den Sohn, Galater 4, Vers 4. Ja, Gott sandte seinen Sohn, als die Zeit erfüllt war. Und genauso hören wir im Johannesevangelium, dass Jesus sagt, ich werde den Tröster zu euch senden. Also der Vater sendet den Sohn, Vater und Sohn senden den Geist. Und es ist immer eine Bewegung Gottes auf die Welt zu. Das ist die Idee dahinter. Also dieser Prozess, der innerhalb der Dreieinigkeit passiert, hat immer eine Bewegung auf die Welt zu. Der Vater sendet den Sohn eben in den Stall von Bethlehem. Der Sohn sendet mit dem Vater zusammen den Heiligen Geist in die Herzen der Menschen und in die Mitte der Gemeinde. So kommt Gott zur Welt. Und das ist die Idee. Aus den Tiefen seiner Liebe kommt Gott zur Welt. Und erst dann, wenn man das verstanden hat, dass Missio Dei, Gottes Kommen in die Welt beschreibt, um diese Welt zu erneuern, um Menschen wieder mit der Liebe Gottes zu erreichen und zurückzuerobern in die Vertrauensgemeinschaft zum himmlischen Vater, erst dann kommen wir als Kirche überhaupt ins Spiel. Weil die Kirche ist dann sozusagen eines der Instrumente, derer sich Gott bedient, um sein Streben danach, diese Welt zu erneuern, voranzutreiben. Nicht die Kirche hat eine Mission, hat Jürgen Moltmann dann später gesagt. Nicht die Kirche hat eine Mission, sondern Gott hat eine Mission. Und an dieser Mission Gottes beteiligt er unter anderem auch die Kirche.
Wenn man dem jetzt folgt, dann ändert sich auf jeden Fall die Definition, aber auch die Haltung. Damit müsste sich ja dann auch die Richtung von Mission ändern, oder?
Ja, man hat mal davon gesprochen, dass Willingen 1952 eine Art kopernikanische Wende in der Auffassung von Mission gewesen ist. Und ich glaube, das ist nicht übertrieben. Weil, wenn man nochmal an Warneck zurückdenkt, Warneck hat die Vorstellung, und die war nicht nur seine, die war unglaublich verbreitet, ist sie vielleicht auch noch bei manchen bis heute. Mission ist, da gehen tapfere Sendboten aus dem christlichen Norden und Westen zu den armen Menschen im Süden und bringen ihnen das Evangelium und noch manches andere. Also die Richtung ist völlig klar von uns, von den Kirchen Europas und Amerikas geht es zu den Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Und die Missionskonferenz von Mexiko 1963 sagt, das ist falsch. Es ist komplett falsch. Mission ist nicht sozusagen das westliche Mittel zur Missionierung und Zivilisierung der dunklen Heidenwelt im Süden, sondern die Mission Gottes passiert auf allen Kontinenten und zu allen Zeiten. Und sie geschieht so, dass das Evangelium Wurzeln schlägt, ähnlich wie Lamed Zane es später sagen wird, in jeder Kultur auf eine ganz eigene, dieser Kultur gemäßen Weise. Also sozusagen wird der christliche Glaube in jeder Kultur auf seine eigene Weise Fleisch. Und das Spannende daran ist, dass sozusagen wir selber jetzt als Christen im Norden der Erdhalbkugel wieder ein Ziel christlicher Mission sind. Auch wir brauchen diese Sendung. Auch wir brauchen die Bewegung Gottes in die Welt hinein. Immer wieder zur Erneuerung des Glaubens, zur Erneuerung der Welt, der gesellschaftlichen Verhältnisse. Das alles ist also eine Radikalisierung des Missionsbegriffs und eine Entschränkung. Mission geht nicht von uns aus zu Menschen, die noch nichts wissen, sondern Mission ist immer überall Bewegung Gottes auf die Welt zu. Das ist radikal und das ist eigentlich die kopernikanische Wende. Und wenn wir jetzt eben mal gesagt haben, heute sagen auch afrikanische Christen, die zum Beispiel in Hamburg Gemeinden gründen, ja, jetzt bringen wir in dieser großen Bewegung, deren Teil auch wir sind, das Evangelium nach Europa zurück.
Sag noch ein Wort dazu. Inwiefern kann man das darauf zurückführen, also auf die Missionskonferenz 1963? Also kann man das, also man nimmt diese Entwicklung wahr, man kann das sehen dann zum Beispiel mit diesem Beispiel in Hamburg, kommen dann Menschen von einem anderen Kontinent, gründen hier eine Kirche, sagen, hier wollen wir Mission betreiben. Haben die dann vor Augen, ja, weil da in den 60er Jahren sich Leute darauf geeinigt haben, hier Moment mal, wir wollen ja eine andere Bewegung haben, Oder ist das ja nicht zurückverfolgbar, aber jetzt wahrnehmbar und dann meint man, okay, da hat man sich halt drauf geeinigt. Wie kann man da Verbindung ziehen oder nicht?
Ja, wenn, dann sehr dünne. Also das wünschen sich Theologen natürlich immer, dass es eine Konferenz gibt. Und dann treffen sich 60 ältere Herren, weiße alte Männer und diskutieren 5 Tage lang und schreiben einen tollen Text und danach ändert sich die Welt.
Ja.
Ganz so ist es dann eben doch meistens nicht. Aber man kann eher so sagen, dass in Villingen etwas zur Sprache kam und formuliert wurde, was in der Luft lag. Ja, ich habe es ja schon mal erwähnt, schon in den späten 1920er Jahren werden die neu gegründeten Kirchen Afrikas nervös. Die wollen nicht länger Kinder am Gängelband der europäischen Kirchen sein.
Hm.
Da entwickelt sich ein gesundes Selbstbewusstsein. Wir sind auch selbst Kirche. Und wir sind es aus eigener Kraft und nicht, weil wir von euch gegründet worden sind. Und da war etwas in der Luft, nochmal neu nachzudenken. Und Leute wie Karl Barth, später auch Karl Hartenstein, der für Villingen eine ganz große Rolle spielte, die haben die Begriffe dafür gefunden. Und es hat schon auch Wirkung gezeigt in den Kirchen in der ganzen Welt. Und insofern muss man jetzt auch nicht sagen, das war einfach nur so ein Papier, das ein paar ältere Herren aufgestellt haben.
Mhm.
Aber zu meinen, dass Villingen 52 das alles erst in Gang gebracht hätte, das wäre, glaube ich, übertrieben.
Ja. Und jetzt kommt nochmal gefährliches Halbwissen meinerseits und du sagst mir dann, wie richtig das war. Nach dieser Konferenz in Mexiko gab es dann so 2 Bewegungen. Einmal die Lausanne-Bewegung und den Ökumenischen Rat der Kirchen. Und die Lausanne-Bewegung hat dann eine evangelikalere Position vertreten und hat mehr das Evangelium verkündet und der Ökumenische Rat der Kirchen hat mehr diakonisch gehandelt. Und irgendwann sind die dann wieder zusammengekommen, haben gesagt, mit den 5 Marks of Mission, da finden wir wieder einen Weg.
Dürfen wir das noch ein ganz klein bisschen auseinanderdröseln? Weil ich glaube, das wäre ein bisschen, ein ganz klein bisschen verkürzt.
Ja.
Also ich versuch's mal. Nach Villingen war man erstmal wirklich begeistert von dieser neuen Idee Missio Dei, Gottes Mission. Und die Kirche hat daran Anteil.
Ja.
Aber wie das nun mal ist bei Kirchens und bei Theologens, der Streit kam sehr schnell. Auch nicht erst nach Mexiko, sondern schon in den 1950er Jahren, bilden sich 2 große Stränge missionstheologischen Denkens aus. Der eine Strom war der sozusagen traditionelle missionstheologische Strom, der Karl Hartenstein folgte.
Mhm.
Und hier hat man gesagt, Mission ist im Kern Einladung zum Glauben an Christus. Und natürlich handeln wir diakonisch, natürlich handeln wir bildend, medizinisch und. Natürlich sind wir engagiert für gerechte politische Verhältnisse, aber unser Kerngeschäft ist das Evangelium und der Glaube. Und weil das so ist, ist die Kirche auch nicht ersetzbar in diesem ganzen Geschehen. Die Gegenrichtung zu Hartenstein und seinen Freunden wurde vor allen Dingen von einem holländischen Theologen vertreten, Johannes Christian Hoekendijk, ein ganz bedeutender Missionstheologe Mitte des 20. Jahrhunderts.
Mhm.
Und er nannte seine Idee von Mission die verheißungsgeschichtliche Missionstheologie. Und verheißungsgeschichtlich war für ihn Gottes Mission in die Welt hinein, zielt vor allen Dingen auf eine politische Erneuerung, auf gerechte, freiheitliche Verhältnisse. Später würde man sagen, Frieden und Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Und er hat ganz bestimmte Begriffe geprägt. Die Mission, hat er gesagt, muss sich orientieren an der Tagesordnung der Welt. Also was ist los und wo ist gerade Not und wo muss etwas geschehen, damit die Verhältnisse humaner werden?
Mhm.
Er spricht dann vom Shalom, der ausgebreitet werden soll und von der Shalomisierung der Welt sogar. Und der Kernpunkt ist, dass dabei die Kirche in der Sicht Hoekendijks eigentlich nur eine Rolle am Rand spielt. Hoekendijks Gedanke war, Gott selber ist missionarisch in der Welt unterwegs und er ist es in all den Befreiungsbewegungen, auch den Bemühungen, die Kolonialisierung zu beenden, in Bemühungen, gerechte Verhältnisse zu schaffen. Also diesen Aufbrüchen, die dann auch in den 1968er Jahren deutlich wurden, in denen ist Gott am Werk. Und die Kirche spielt eine Randrolle. Die Kirche soll gucken, wo sie Gott am Werk sieht, eben in diesen Befreiungsbewegungen und Gerechtigkeitsbewegungen. Und dann soll sie sich demütig zur Verfügung stellen, dort mitzutun und mitzuwirken an diesen Bewegungen zur Erneuerung von Frieden und Gerechtigkeit und später auch Bewahrung der Schöpfung. Glaubenswerbung ist gar nicht das zentrale Geschäft. Also jetzt Menschen unbedingt zum christlichen Glauben hin zu bewegen, das war ihm weitaus weniger wichtig als die Teilhabe an der großen Befreiungsbewegung, die er als Gottesinitiative verstanden hat. Und jetzt haben wir zwei wirklich hart gegeneinander stehende Bewegungen. Auf der einen Seite, die sich dann im Ökumenischen Rat der Kirchen tatsächlich besonders bündelnde politische Missionstheologie, und auf der anderen Seite die eher klassische, wir würden vielleicht sagen, evangelisierende Mission. Es gab ein paar Leute wie den berühmten und wichtigen englischen Missionstheologen Leslie Newbegin, die versucht haben, da Brücken zu bauen und diese straffe Alternative, hier Evangelisation, da politische Mission, zu durchbrechen. Aber das war lange nicht erfolgreich. Die 1960er Jahre sind geprägt von der scharfen Kontroverse zwischen diesen beiden Missionsverständnissen. Und du hast eben die Lausanner Bewegung genannt. Die bildet sich 1974 als Bewegung für Weltevangelisation. Es finden sich dort die evangelikalen, charismatischen, auch traditionell pietistischen Kräfte weltweit. Namen wie John Stott, wie Billy Graham spielen da eine große Rolle. Und sie haben ihre erste Konferenz 1974 in Lausanne. Es gab seither drei weitere, also insgesamt vier Weltevangelisationskongresse, in denen sich sozusagen diese Gegenbewegung gegen eine komplett politisierte Vorstellung von Mission formiert hat und die Bedeutung von Glaubensverkündigung, von Gemeindebildung, von Jüngerschaft der Nachfolge Christi neu in Erinnerung gerufen hat. Und eine Zeit lang stand das wirklich verfeindet gegenüber. Hier Ökumenischer Rat der Kirchen, politische Mission, dort Lausanner Bewegung, Evangelisation, Jüngerschaft, Gemeindebildung. Und das war, wie ich finde, eine weitere Tragödie in der christlichen Missionsgeschichte. Ja, wir haben die Tragödie der Kolonialisierung schon genannt. Jetzt haben wir eine zweite Tragödie einer falschen, radikalen Alternativbildung. Ja, hier Befreiung der Menschen, dort Evangelium und Glauben.
Und würdest du jetzt sagen, mit den 5 Marks of Mission haben wir das Happy End der Missionsgeschichte erreicht?
Ja, die 5 Marks of Mission, ich komme gleich drauf, sind ein anglikanisches Konzept von Mission. Die stehen aber in etwas größeren Zusammenhang. Und der Zusammenhang ist, dass beide Bewegungen sich spätestens in den 1980er, aber auf jeden Fall in den 1990er Jahren wieder aufeinander zu bewegen. Wir haben 1982 ein Papier des Ökumenischen Rates der Kirchen über Mission und Evangelisation. Und da merkt man schon, das Ganze dreht sich wieder ein wenig. Der Ökumenische Rat sagt jetzt nicht, all die Bemühungen um Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung, ach, das lassen wir jetzt wieder, wir haben uns da irgendwie geirrt. Das sagen sie auf gar keinen Fall. Aber sie sagen, wahrscheinlich haben wir etwas Wesentliches übersehen, dass es nämlich auch wichtig ist, Menschen zum Glauben einzuladen, ihnen die Geborgenheit in Christus, im Glauben an ihn zu vermitteln und damit auch die Kräfte freizusetzen, aus denen heraus dieses Engagement für den Frieden und die Gerechtigkeit erwachsen kann. Also der Ökumenische Rat entdeckt wieder die Bedeutung von Kirche, von Evangelium, von Verkündigung, von Glaubenswerbung, von Jüngerschaft. Und umgekehrt wird in der Lausanner Bewegung und vor allen Dingen in den Teilen der Lausanner Bewegung, die aus dem globalen Süden kommen, die Bedeutung von Diakonie, von politischer Befreiung, von Ringen um Frieden und Gerechtigkeit erkannt. Und man sagt jetzt hier auf dieser Seite, wir stehen dazu. Uns geht es darum, Menschen zum Glauben an Christus einzuladen. Aber das können wir doch nicht ernsthaft tun, ohne auch an der Verbesserung der irdischen Lebensverhältnisse interessiert zu sein und uns um Krankheit, um Bildung, um politische Unfreiheit, um Zerstörung der Schöpfung zu kümmern und als Christen unsere Rolle bei der Verbesserung der Verhältnisse zu spielen. Also auf den Punkt gebracht wird der Ökumenische Rat evangelistischer und die Lausanner Bewegung politischer. Und diese Konvergenz ist, glaube ich, sehr verheißungsvoll, weil sie ungute Alternativen auflöst. Es gibt immer noch Schwerpunkte, es gibt immer noch Unterschiede, es gibt immer noch Konflikte, welche Rolle dann wie zu gewichten ist und ausgelebt werden soll. Aber diese schroffe Gegenüberstellung, die einfach nur dumm gewesen ist, die löst sich ganz allmählich auf. Und jetzt fragst du nach den Five Marks of Mission. Die anglikanische Kirche hat für die Weltkirche, nicht nur für England, sondern für die anglikanische Weltgemeinschaft, 1984 beim Anglican Consultative Council versucht, nochmal neu zu sagen, was ist denn eigentlich Mission? 1984, und da merken wir es, ich sagte es eben, in den 80er Jahren lösen sich diese Frontstellungen allmählich auf. Und die Five Marks sind ein typisches Dokument für die neue Konvergenz im Missionsverständnis. Und ich finde das extrem hilfreich, nochmal zu sehen, wie eine ganzheitliche Mission aussieht. Und das ist jetzt das Zauberwort. Mission nicht einseitig, nur Verkündigung, auch nicht einseitig, nur Diakonie und politisches Engagement, sondern eben ganzheitliche Mission, die den ganzen Menschen ins Auge fasst und darum 5 Aspekte umfasst. Was ist Mission? Mission ist to proclaim the good news of the kingdom, die frohe Botschaft vom Königreich Gottes verkündigen. Mission ist zweitens to teach, baptize and nurture new believers. Also Menschen, die zum Glauben kommen, taufen, unterweisen, im Glauben nähren. Jüngerschaft. Dann drittens, to respond to human need by loving service. Wir würden sagen Diakonie, Seelsorge. Sich kümmern um die ganz irdischen, persönlichen, seelischen und körperlichen Nöte von Menschen. Und dann geht's noch weiter. Viertens, to transform unjust structures of society. To challenge violence of every kind and pursue peace and reconciliation. Also jetzt dehnt sich der Missionsbegriff noch einmal auf und jetzt kommen die ganzen Interessen aus der ökumenischen Bewegung wieder rein. Die Gesellschaft transformieren, ungerechte Strukturen in der Gesellschaft bekämpfen, Gewalt in jeder Form herausfordern und Frieden und Versöhnung anstreben. Es wird jetzt ganz groß. Es fängt an bei der Verkündigung des Evangeliums, beim Glauben des Einzelnen, aber es zielt auf die Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse. Und dann merkt man auch die aufkommende ökologische Sensibilität. Der fünfte und letzte Aspekt heißt, to strive to safeguard the integrity of creation and sustain and renew the life of the earth. Hier kommen die ganzen ökologischen Fragen auf. Die Integrität, die Ganzheit der Schöpfung bewahren und das Leben auf der Erde erhalten und erneuern. Und das ist heute dieser integrative, dieser ganzheitliche Missionsbegriff. Und man kann sagen, ausgehend von Willingen 1952, Mission als Gottesinitiative, die Welt zu erneuern und Menschen in die Gemeinschaft zurückzulieben, aus der sie herausgebrochen sind, 1952 Missio Dei, bis eben Five Marks of Mission, bis hin zu den Erneuerungen und Konvergenzen im Ökumenischen Rat und in der Lausanner Bewegung, haben wir jetzt einen Missionsbegriff, der integrativ ist, der ganzheitlich ist. Man muss sagen, da ringt man immer noch darum, wie gleichwertig sind diese 5 Aspekte. Ist da die Verkündigung vielleicht doch ein bisschen wichtiger als die Bewahrung der Schöpfung? Oder umgekehrt, muss uns nicht die Bewahrung der Schöpfung das Wichtigste sein und die Verkündigung, naja, vielleicht ein wenig zurückstehen? Da wird gerungen weiterhin. Wichtig ist persönlicher Glaube. Wie möglich ist gesellschaftliche Transformation? Das ist immer noch ein Ringen, aber auf einer gemeinsamen Basis. Und wenn wir jetzt so ans Ende unserer heutigen Staffelfolge kommen, dann sind wir einen sehr langen Weg gegangen. Von einem eher sehr thematisch einseitigen Missionsbegriff mit einer sehr einseitigen Richtung von den christlichen Kirchen im Norden und Westen in die Welt des globalen Südens. Und jetzt haben wir plötzlich einen Missionsbegriff, der von Gott ausgeht, der die ganze Welt umfasst, bei dem niemand ausgeschlossen ist. Wir sind nicht nur die Akteure der Mission, wir sind auch die Empfänger der Mission Gottes. Und es ist ein ganzheitlicher Begriff, der die Einladung zum Glauben ebenso umfasst wie die Fürsorge für die körperlichen und seelischen Nöte, die Veränderung der Gesellschaft und die Bewahrung der Schöpfung. Und das ist ein Riesenweg, den wir da gegangen sind.
Ein langer Weg mit viel Inhalt. Versuchen wir ihn mal in unser Erkenntnistagebuch zu stopfen, zumindest das, was wir davon jetzt gerade mitnehmen. Ja. Benni, welchen Teil des Weges, wer steht bei dir oben drauf?
Ja, ich stopfe das nicht alles in mein Erkenntnistagebuch. Das würde das Erkenntnistagebuch sprengen. Aber eine Sache, die ich mir notiert habe, ist diese zwei verschiedenen Begriffe, die du, Michael, mit uns geteilt hast. Einmal die verheißungstheologische Mission und einmal die evangelisierende Mission. Also missionsgeschichtlich, dass es die zwei Stränge gab. Und das hat mir geholfen, da nochmal mehr zu sehen. Was hat die ausgemacht? Wo kamen sie her? Wo sind sie hingegangen? Wie sind sie sich wieder näher gekommen? Danke dafür. Michael, du zuerst. Willst du noch was ergänzen?
Es hat für mich auch eine biografische Erinnerung. Ich war 2006 zum ersten Mal beim Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf eingeladen, auch zu einem Vortrag. Und fuhr dorthin nach Genf und war gespannt, was begegnet mir hier beim ÖRK, wie kommen meine Themen von Evangelisation und Gemeindebildung dort an. Und ich werde nie vergessen, wie diese Gruppe von Teilnehmenden, es waren so ungefähr 50, am Abend in Genf im Garten saßen und die Aufgabe, die wir hatten, war reihum, etwa 50 Menschen, erzählt bitte, wie ihr zum Glauben gefunden habt. Und das hat mich sehr bewegt. Ich hatte gedacht, da kommen jetzt ganz andere Themen an die Spitze. Mhm. Aber da habe ich gemerkt, wir sind gar nicht mehr Lausanner und Genfer, Ökumenischer Rat, Lausanner Bewegung in dieser konfrontativen Stellung. Und das habe ich als ungeheuer befreiend und frohmachend erlebt. Nebenbemerkung, das war 2006, am Abend habe ich im Hotel dann gesehen, Deutschland gegen Costa Rica, Fußballweltmeisterschaft 2006. Philipp Lahm, ein tolles Tor.
Auf irgendetwas hinweisen möchte, ich weiß auch nicht.
Ja. Schnell, Kaya, mach weiter, bevor er noch mehr Sachen erzählt.
Ich habe für mich auf jeden Fall dieses Zusammendenken, was möglich sein kann, bei allem, was auch schief lief in der Geschichte von dem Lamine Sané, der Gedanke dazu sagen, und trotzdem war irgendwas drin, woraus wir was mitnehmen konnten, finde ich eine bemerkenswerte Perspektive, die er da einnimmt und eine, aus der man, glaube ich, auch für andere Bereiche viel für sich mitnehmen kann, zu sagen, da waren Dinge, die nicht gut waren und das verschweige ich nicht, aber es sind Dinge daraus entstanden, für die ich dankbar bin. Das, ja, fand ich eben wieder sehr bemerkenswert. Wie sieht es bei euch aus? Welche Aspekte des Weges sind für euch aufgeblitzt? Welche Fragen sind entstanden? Wir freuen uns, wenn wir von euch hören. Ihr findet uns unter praktisch-theologisch-kirche.de. Da könnt ihr auch Fragen loswerden. Wir geben uns größte Mühe, darauf zu reagieren. Wer anderen davon erzählen möchte, dass es diesen Podcast gibt, also in einer gewissen Art und Weise missionieren will, darf das auch gerne tun und davon weiter sagen, damit auch andere davon hören und die Folgen hören können. Und wenn es noch was gibt, was wir lernen können, damit das hier was Gutes ist, was ihr euch gerne anhört, dann lasst uns das wissen. Wir freuen uns auf jeden Fall weiter. Wir haben ja heute schon ein paar Sachen angeteasert, die noch kommen. Weiter mit euch über Mission nachzudenken und da noch mehr von dir zu hören. Michael, da darfst du dann auch wieder weiterreden. Für heute reicht's. Und wir sagen auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Tschüss.